brauche noch einen Moment, um eure Gesichter so richtig anzuschauen. Ich habe es vermisst, so schön, euch zu sehen. Wie alt bist du wirklich? Ja, bei einem gewissen Alter stellt man die Frage nicht mehr, oder? Aber wie alt bist du wirklich? Seit ich ins Fitness gehe, habe ich erfahren, dass es auch ein Fitnessalter gibt. Nicht nur das Alter wird nicht nur gerechnet so durch Geburtstage, wie viele Jahre wir hinter uns haben, sondern es gibt auch so etwas wie ein Fitnessalter. Also das heißt, du kannst 50 Jahre alt sein, aber dein Fitnessalter kann 30 Jahre alt sein oder umgekehrt. Du kannst ganz ja erst 30 sein und wie ein 50er sein. Das ist das Fitnessalter. Es gibt nicht nur ein Fitnessalter, ein biologisches Alter, sondern es gibt auch so etwas wie ein seelisches oder emotionales Alter. Das heißt, du kannst schon 60 sein, aber dich wie ein Kind verhalten, emotional. Ich kenne einen jungen Mann, der ist in seinem Fitnessalter eine Maschine, aber emotional ist er im Alter von 7 Jahren geblieben. Sehr traurig. Oder das Gegenteil, du kannst schon erst ein Teenager sein, biologisch gesehen, aber eine Reife entwickelt haben durch deine Erfahrungen, dass du schon viel älter bist, eigentlich emotional. Aber wisst ihr, es gibt nicht nur diesen Körper da und die Seele, sondern es gibt auch den Geist. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Körper. Und so wie es ein biologisches Alter gibt, so wie es ein seelisches, emotionales Alter gibt, so gibt es auch ein geistliches Alter. Und das heißt, nur weil du schon 70 bist, heißt das nicht, dass du geistlich auch erwachsen bist. Oder nur weil du schon erst 10 Jahre alt bist, heißt das nicht, dass du nicht weiter bist im Glauben. Und die Frage ist ja, wie würdest du dich einschätzen? Bist du ein Kind im Glauben oder Jugendlich im Glauben oder schon erwachsen im Glauben? Eltern, Vater, Mutter im Glauben, wie würdest du dich selber einschätzen? Es ist spannend, wenn es um den menschlichen Geist geht, lesen wir in der Bibel davon, dass der Geist wie tot ist. Getrennt von Gott ist der Geist wie nicht präsent oder wie tot. Und es braucht eine Neugeburt. So wie das biologische Leben mit einer Geburt anfängt, so beginnt das geistliche Leben auch mit einer Neugeburt. Wir glauben nicht an die Reinkarnation des Körpers, sondern an die Neugeburt des Geistes. Und wie dieser Vorgang passiert, erklärt Johannes in seinem Evangelium im Kapitel 1. All denen jedoch, die ihn, Jesus Christus, aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Also das geistliche Leben beginnt mit dieser geistlichen Neugeburt aus Gott. Kennst du das? Hast du das erlebt? Kannst du von ganzem Herzen sagen, ich bin ein Kind Gottes geworden? Weißt du, du wirst nicht automatisch so geboren von Natur aus, sondern du musst zuerst werden aus Gott geboren. Und wie passiert das, wenn wir zu Jesus kommen und ihn aufnehmen? Sagen, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Es tut mir leid, dass ich getrennt von Gott gelebt habe. Aber ich nehme dich auf in meinem Leben. Du sollst der Chef in meinem Leben sein. Ich glaube an deinen Namen. Sein Name ist Jesus. Das heißt, Gott ist Rettung. Und das heißt, ich glaube, dass du, Jesus, am Kreuz gestorben bist, um diese Trennung zwischen mir und Gott zu überbrücken. Und dann gibt er uns das Recht, Gottes Kinder zu werden. Dann werden wir aus Gott geboren. Und wenn das passiert ist, dann weißt du von ganzem Herzen, ich bin ein Kind Gottes geworden. Und wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann hast du Sehnsucht nach dem Vater im Himmel. Du willst Gemeinschaft haben mit ihm. Du hast Sehnsucht nach der geistlichen Familie. Du willst dich zusammentun mit anderen Kindern Gottes, um diese Gemeinschaft zu erleben. Und meine Frage ist, kennst du das? Wenn nicht, ist heute dein Tag. Ich habe den Eindruck, dass heute der Tag der Rettung ist. Dass Menschen hierher gekommen sind, die heute Morgen nicht gewusst haben, dass heute der Tag der Rettung ist, dass sie heute Kinder Gottes werden. Ist das dein Happy Day? Ich habe es gestern erlebt. Ich bin auf der Straße gegangen, Richtung Hof, und ich hatte eine Jesusfahne dabei. Es kostete mich recht viel Überwindung, die durch die Stadt zu tragen. Und ein junger Mann ist auf mich zugekommen und hat gesagt, bist du ein Pfarrer? Ich habe gesagt, ja. Dann hat er gefragt, wie bekomme ich die Sündenvergebung? Ich habe gedacht, der macht einen Scherz. Ich habe gesagt, ja, gib mir meine Telefonnummer, ruf mal an, mach mal einen Termin ab. Und ich bin weitergegangen. Ich musste zu einem Treffen. Und ich habe gedacht, okay, wenn ich wieder zurückkomme und der immer noch dort ist, dann frage ich ihn. Und ich bin wieder runtergekommen, der war immer noch auf der oberen Bahnhofstraße. Und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, meinst du es ernst mit der Sündenvergebung? Dann sagt er, ja, wann können wir uns treffen? Ich mache Mittagspause und dann komme ich. Wo soll ich kommen? Ich habe gesagt, okay, ich gehe zuerst ins Gym, aber nachher 2:45, wir treffen uns hier. Und der ist gekommen und habe gesagt, ich spüre wie eine Blockade zwischen mir und Gott. Ich bin wirklich in einer schwierigen Situation, aber ich rede mit ihm, aber ich höre nichts. Und ich durfte ihm erklären, es ist wie eine Trennmauer zwischen uns und Gott, die Sünden. Aber wenn wir unsere Sünden Jesus bringen, dann bricht die Mauer weg und wir können direkt zu Gott kommen. Und er hat das getan, hier vor dem Kreuz gestern. Um halb vier. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Er hat seine Sünden bekannt und ist zu einem Kind Gottes geworden. Und ich durfte ihm die Hände auflegen und er durfte den Heiligen Geist empfangen, spürbar. Und sagt, oh, das ist so ein Kribbeln in meinem Körper. Er ist zu einem Kind Gottes geworden. Das passiert aus Gott geboren werden. Willst du das auch? Heute ist dein Tag. So beginnt das geistliche Leben mit einer geistlichen Neugeburt. Und dann gibt es verschiedene Lebensalter, Lebensphasen. Und für jede Lebensphase gibt es etwas anderes, was wichtig ist. Und der Johannes in seinem ersten Brief schreibt uns in Kapitel 2 von diesem Lebensalter des Glaubens. Und er schreibt hier, ich schreibe euch, ihr Kinder, wörtlich heißt das Kindlein, kleine Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also Johannes spricht hier von Kindern im Glauben, von Jugendlichen im Glauben, von Erwachsenen, Eltern im Glauben. Und die Frage ist, in welcher Phase befindest du dich? Weißt du, es ist kein Problem, wenn du ein Kind im Glauben bist. Das ist völlig okay. Es ist kein Problem, wenn du jugendlich im Glauben bist. Die Frage ist, bist du am Wachsen oder bist du wie stehen geblieben? Ja, aber wie erkenne ich, ob ich ein Kind bin oder jugendlich oder erwachsen? Wie erkenne ich das? Gut, dass du diese Frage stellst, weil Johannes uns Antworten gibt. Er kommt auf jede Phase zu sprechen. Und als erstes schreibt er den Babys oder den Kindern im Glauben und er sagt, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Das heißt, wenn du vom Neuen geboren wurdest, kommst du in dieser Kleinkinderphase, in dieser Babyphase im Glauben. Und um was geht's? Wie im biologischen, also ich staune über die Parallelen zwischen dem biologischen Leben und dem geistlichen Leben. Also wenn ein Baby geboren ist, also das Thema, das dominiert, Windeln wechseln, Windeln wechseln, Windeln wechseln, putzen, waschen und wieder von Anfang an, oder? Das ist das dominierende Thema. Und auch im Glauben, am Anfang geht es darum, Sündenvergebung, Reinigung, schon wieder gemacht, schon wieder, oder? Das ist das so dominant am Anfang. Dass wir lernen, und das sind vergeben durch Jesus. Dass wir lernen, zu Jesus zu schreien, ist schon wieder passiert, die Hose ist schon wieder voll, ich komme zu dir, oder? Und dass wir uns reinigen lassen von Jesus immer wieder. Das ist so wichtig in diesem Thema, aus der Vergebung zu leben. Aber noch was, das heißt, ich schreibe euch Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. In dieser Phase erkennen wir, wer unser Vater im Himmel ist, was es heißt, dass wir Kinder Gottes sind. Wir lernen unsere wahre Identität als geliebte Kinder Gottes. Wir hören die Stimme Gottes, der uns sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, ich habe Freude an dir. Und so wächst diese Identität durch Bindung. In der Kleinkinderphase, auch in der Babyphase, kannst bestätigen, gell? Ist die Bindung entscheidend. Schon ab der Geburt muss das Baby auf der Brust der Mutter gelegt werden. Warum? Das ist entscheidend wichtig für die Bindung. In den 50er Jahren hat man eine Studie gemacht mit Kindern, die in Waisenhäusern platziert wurden. Wisst ihr, was passiert ist? Eine Krankenschwester musste sich um 10 oder mehr Kinder kümmern, wurde nur gefüttert und Windeln gewechselt, aber keine Zuneigung, keine Nähe, keine Liebe. Die sind zurückgeblieben, geistlich, seelisch, emotional, körperlich sogar sind sie stehen geblieben. Warum? Weil der Mensch so gemacht ist, dass er diese Bindung, diese Zuneigung, diese Liebe braucht. Und so ist es auch im Glauben. Wenn Menschen vom Neuen geboren werden, braucht es diese Zuneigung, diese Bindung zum Vater in erster Linie, dass wir lernen, eine Beziehung zu führen mit dem Vater im Himmel, aber auch zu der Familie. Kein Baby wird einfach auf die Straße gestellt und das heißt, ab heute musst du selbstständig werden. Schau selber, oder? Nein, ein Baby wird normalerweise in eine Familie hineingestellt. Und und so ist es auch im Glauben, im geistlichen Leben. Babys sollen in der geistlichen Familie hineinkommen. Und so viel Kindersterblichkeit hat es im Glauben gegeben in der Vergangenheit, weil man das versäumt hat, neugeborene Kinder im Glauben, sie zu integrieren in eine geistliche Familie. Es braucht diese Familie, um wachsen, um sich gesund entwickeln zu können. Diese Bindung zum Vater und zur Familie, diese Zuneigung und Liebe. Und für mich ist die Kirche so etwas wie eine Großfamilie. Ich kann nicht mit jedem von euch eine persönliche Beziehung haben. So, die meisten Namen kenne ich so mittlerweile, aber nicht alle. Und so ist auch in der Großfamilie. Wir haben eine riesige Großfamilie. Etwa 20 Tanten und Onkel und etwa 100 Cousins und Cousinen. Oder? Plus, minus. Verteilt überall in Europa, von Spanien bis überall. Österreich, Deutschland, Italien, überall verteilt. Es ist unmöglich, mit allen eine persönliche Beziehung zu haben. Und doch fühle ich mich verbunden. Das gibt mir Wurzeln. Ich gehöre dazu. Ich weiß, hey, das ist meine Familie, die Großfamilie. Aber wisst ihr was? Das reicht nicht aus. Ich brauche die Kleinfamilie, Eltern und meine Brüder. Ich habe das gebraucht, um mich entwickeln zu können. Und so ist es auch im Geist. Wir sind dankbar für die Großfamilie. Wir gehören dazu. Und es ist wichtig, dass wir die Beziehungen pflegen, dass wir uns zugehörig fühlen. Aber es braucht auch so etwas wie eine Kleinfamilie, wo du als Baby im Glauben hineinkommst und wachsen darfst und geistliche Eltern hast, geistliche Geschwister, die dich begleiten auf diesem Weg. Das kann ein Hauskreis sein, eine Kleingruppe, eine Hausgemeinschaft, eine Dreiergruppe, wie auch immer. Da kannst du engere Beziehungen zu anderen Menschen pflegen und im Glauben wachsen. In unserer Hausgemeinschaft treffen wir uns immer am Dienstagabend, essen miteinander, beten, lesen in der Bibel, singen zu Gott. Und wir haben in den letzten Jahren einige Leute aufgenommen, die frisch getauft wurden. Und es gibt nichts Schöneres zu sehen, wie sie wachsen, wie sie sich entwickeln, wie sie Fortschritte machen, wie sie von Babys im Glauben zu Jugendlichen im Glauben werden. Und bald sind einige schon Eltern im Glauben. Das ist so was Schönes, so etwas zu erleben. Hast du diese Kleinfamilie? Oder begnügst du dich damit, einfach einmal in der Woche oder einmal im Monat die Großfamilie zu treffen? Was brauchen noch Babys, um sich gut entwickeln zu können? Nebst Zuneigung und Nähe braucht es auch Nahrung. Milch, oder? Nahrung. Gesunde Nahrung. Und am Anfang können sie sich nicht selber ernähren, nicht wahr? Deshalb müssen die anderen schauen, dass sie ernährt werden. Und so ist es auch im Glauben. Du brauchst andere Leute, die dir helfen, dass du zu Nahrung kommst am Anfang. Und mit der Zeit ist es wichtig zu lernen, selber zu essen, oder? Gesunde Nahrung, das Wort Gottes. Und die Frage ist, wer sind deine geistlichen Eltern? Wer kümmert sich um dich? Wer begleitet dich? Das ist so wichtig. Du brauchst unbedingt eine geistliche Familie. Und nebst Zuneigung und Versorgung braucht es auch Schutz. Damit ein Kind überhaupt sich entwickeln kann und wachsen kann, braucht es einen Schutzrahmen. Dass ein Kind nicht einfach ins Feuer fällt zum Beispiel oder etwas Gefährliches, Chemie, Abwaschmittel trinkt oder so. Es braucht einen geistlichen Schutz durch die Familie. Und das ist so entscheidend wichtig, auch Schutz vor Krankheiten, Schutz vor Gefahren. Also ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig die geistliche Familie ist, auch was Schutz anbelangt. Und noch etwas anderes, ein Baby, ein Kind im Glauben wächst und entwickelt sich durch Kurse, Vorlesungen, nein, durch Beobachten. Die schauen zu, so muss man laufen, so muss die sprechen nach und so lernen sie zu sprechen. Darum können taube Kinder nicht reden, oder? Weil sie das nicht lernen können. Durch Beobachten, das heißt, Babys und Kinder im Glauben brauchen Vorbilder. Und das sind einerseits die Eltern im Glauben und andererseits die älteren Geschwister. Wer hat ältere Geschwister? Ist toll, oder? Was wir nicht alles lernen können von ihnen, oder? Und ich finde es so cool, bei unseren Kindern, Salomea bringt Nathan auch Französisch bei, oder? Sie hat jetzt mit Französisch angefangen und Comment t'appelles-tu und Je m'appelle Nathan und so. Und ist so köstlich, oder? Sie bringt ihm Französisch bei, so nebenbei im Spiel, oder? Und er kann so profitieren und so ist auch im Glauben, wir können von den älteren Geschwistern lernen. Wer sind deine geistlichen Geschwister, von denen du lernen kannst? Das Leben als Christen soll kein Solo-Trip sein. Kein Einzelkampf. Und wenn alles gut geht, kommen wir dann ins Jugendalter. Und hier schreibt Johannes, ich schreibe euch, ihr jungen Männer, genau sagen junge Frauen, Jugendliche, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer und Frauen, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Was ist wichtig in dieser Lebensphase des Glaubens? Stark zu werden, an Stärke zuzunehmen, den Geist zu stärken. Und die Frage ist, wie stärkst du deinen Geist? Was braucht deinen Geist? Hier zwei Aspekte. Es geht darum, zu lernen, den Bösen zu überwinden, den geistlichen Kampf und das Wort Gottes bleibt in euch. Zwei Aspekte. Wir werden stärker, nicht in den einfachen Lebensphasen, nicht, wenn alles rund läuft, sondern durch Kämpfe. Wir wollen keine Kämpfe haben, gell? Aber erst durch Kämpfe, durch Widerstand werden wir stärker. Erst wenn wir Kämpfe erleben, erleben wir auch Siege, oder? Und das ist herausfordernd. Aber es ist so wichtig in diesem Jugendalter des Glaubens zu lernen, es gibt einen geistlichen Kampf zu kämpfen. Bist du dir bewusst, dass du einen Feind hast, einen realen Feind, der heißt Satan und der will dich kaputt machen. Aber die gute Nachricht ist, du bist nicht allein. Jesus, der Sieger, ist auf deiner Seite und er hat dir Waffen gegeben, geistliche Waffen, wie du dich verteidigen kannst. Epheser 6 kannst du lernen, wie du dich verteidigen kannst, wie du stärken werden kannst, wie du überwinden kannst. Wir können überwinden. Darum geht es, dass wir überwinden. Und in der Bibel findest du Anleitungen, wie du stärker werden kannst, wie du überwinden kannst in diesem geistlichen Kampf. Deshalb ist die Bibel so wichtig. Deshalb kannst du dir nicht leisten, dass das Staub darüber kommt. Das ist so eine starke Waffe, das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist nicht nur einfach eine Anleitung, wie man geistlich kämpft, sondern ist auch geistliche Nahrung. Es hat Milch drin, es hat feste Speise drin, alles, was du willst. Es schmeckt nicht immer alles gut, aber auch Brokkoli habe ich auch nicht so gern, aber ja, ich habe mir sagen lassen, es ist recht gesund, oder? Und so ist auch mit der Bibel, es schmeckt nicht alles gleich gut, aber ich esse trotzdem. Und die Bibel tut man nicht einfach lesen, sondern essen. Essen. Deshalb ist nicht ein Müssen, sondern ein Dürfen. Und die Frage ist, wie häufig bist du am Essen, so pro Tag? Wer isst dreimal am Tag, mindestens? Wer macht Intervallfasten? wenn wir unserem Körper dreimal am Tag Nahrung geben, plus Zyni, plus Zwir, je nachdem, und bevor zu Bett gehen, gibt es noch ein Bettmümpfeli, oder? Recht viel Nahrung, oder? Aber hey, wie ist es mit deinem Geist? Bei so vielen ist der Geist unterernährt. Wenn du dem Körper so viel Nahrung gibst, dreimal am Tag, ist dein Geist nicht wert, mindestens dreimal am Tag Nahrung zu bekommen? Ich habe früher vor allem am Morgen meine Zeit mit Gott verbracht, in der Bibel gelesen, gegessen für meinen Geist. Aber seit einiger Zeit habe ich angefangen, habe gesagt, hey, ich will meinen Geist mindestens genauso ernst nehmen wie meinen Körper. Das heißt, vor oder nach jeder Mahlzeit lese ich auch in der Bibel. Es muss nicht eine Stunde sein, aber ich lese jedes Mal, auch nach dem Mittagessen und vor dem Schlafengehen, lese ich in der Bibel. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Mein Geist ist stärker geworden. Und vor allem vor dem Schlafengehen, ich lasse die Bibel offen auf meinen Nachttisch und es zieht mich so richtig an. Aber wie geht's weiter? Und ich merke, vor dem Schlafengehen, also da bekomme ich Offenbarung von Gott. Und die beste Speise ist für mich am Abend. Unglaublich. Und so stärke ich meinen Geist. Das ist wichtig in dieser Phase, zu lernen, den Bösen zu überwinden und stark zu werden durch das Wort Gottes. Wie ist es bei dir? Bleibt das Wort Gottes in dir? Oder ist es wie so nebenbei? Oder schnell ein Häppli essen, ein paar Süßigkeiten, ein bisschen Zucker? Für eine gesunde Ernährung für den Geist braucht es ganze Menüs. Das bedeutet, dass du mal auch ein ganzes Kapitel aus der Bibel liest, ein ganzes Buch aus der Bibel, dass du auch mal anfängst, die Bibel durchzulesen. Nicht einfach so meine Lieblingsverse oder mein Tagesvers von der Bibel-App und das war's schon. Das ist wie Zucker, oder? Blutzuckerspiegel steigt in die Höhe und nachher, puh. Es braucht richtige Nahrung für den Geist. Nicht so ein bisschen zwischendurch, ja, ich beruhige noch ein bisschen mein schlechtes Gewissen mit einem Bibelvers für den Tag. Nimm dir Zeit zu essen, auch für den Geist. Und wenn alles gut geht, dann werden wir erwachsen im Glauben. Und hier schreibt Johannes, ich schreibe euch, ihr Väter und auch Mütter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter oder Mütter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Doppelt das Gleiche. Warum? Weil das so wichtig ist. Wie geschieht geistliches Wachstum? Es geht weniger um Wissen, Kopfwissen, sondern mehr um Erkennen. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen Wissen und Erkennen? Wir sind so stark geprägt vom griechischen Denken. Das griechische Denken ist so, dass das sind die Philosophen, oder? Die haben sich viel Gedanken gemacht und philosophiert schon auf dem Marktplatz. So haben die gelernt und die meinten, viel zu wissen bedeutet auch, möglichst reif zu sein. Im hebräischen Denken hingegen haben die Menschen durch Beobachtung gelernt. Zu Hause vor allem viel. Die haben aus der Beziehung heraus etwas gelernt. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Erkennen. Und das heißt, du kannst ein enormes Kopfwissen haben. Du kannst die Bibel in- und auswendig kennen. Du kannst das, vielleicht kannst du das ganze Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis auswendig aufsagen und gleich ein Baby im Glauben geblieben sein. Warum? Weil es geht nicht um Kopfwissen, sondern Erfahrungswissen. Es geht um Erkennen, Jesus zu erkennen, aus der Beziehung zu ihm herauszuleben, Erfahrungen mit ihm zu machen und so zu wachsen, aus dieser innigen Beziehung zu Jesus. Weißt du viel über ihn oder kennst du ihn wirklich? Es geht darum, dass wir den erkannt haben, der von Anfang an ist, Jesus Christus. Und Paulus beschreibt das Ziel des geistlichen Wachstums sehr ähnlich auch in Epheserbrief Kapitel 4. Er sagt hier, mit dem Ziel, dass wir alle die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen. Dass wir zu mündigen Christen heranreifen und die ganze Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die andere hinterlistig in die Irre führen. Lasst uns also in Liebe wahrhaftig sein und in jeder Hinsicht zu Christus hinwachsen, unseren Haupt. Weißt du, wie du erkennen kannst, ob du reif wirst im Glauben? Wenn du in der Liebe wächst. Wahrhaftig in der Liebe. Voller Wahrheit, voller Liebe. Indem du merkst, ich werde Jesus ähnlicher. Um das geht es im geistlichen Wachstum. Aus der Beziehung zu ihm heraus, von ihm lernen und Jesus immer ähnlicher zu werden. Seine Gestalt, seine Gesinnung immer mehr annehmen. Und wie im Natürlichen, so ist es auch im Geistlichen. Erwachsen bist du, wenn du das Verlangen bekommst, dich zu vermehren, eine Familie zu gründen. Zuerst bist du selbstständig und irgendwann kommt das Bedürfnis, ich will das weitergeben, was ich empfangen habe. Und wisst ihr, im Geistlichen sollte es keine Unfruchtbarkeit sein, auch wenn du im Biologischen keine Kinder bekommen konntest. Gott will, dass du geistliche Kinder bekommst. Dass du viele Kinder bekommst, die du prägen kannst, das, was du von Gott gelernt hast, kannst du das weitergeben und Kinder im Glauben begleiten. Bist du reif im Glauben? Würdest du dich als erwachsen im Glauben bezeichnen? Dann ist die Frage, wer sind deine geistlichen Kinder? Wer kann von dir lernen? Wem bist du ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter? Und das kann bedeuten, dass du dich im 1:1 investierst in einen Menschen, oder? Das ist sehr wertvoll. Eine Person, die jünger ist im Glauben. Oder du hast eine Zweier-, Dreiergruppe, wie bei Jesus. Oder der hatte eine Dreiergruppe, eine Zwölfergruppe und 120 nachher. Dass du so eine kleine Gruppe hast, wo du dich in 2-3 Menschen investierst. Oder dass du eine Kleingruppe, einen Hauskreis hast, wo du dich in andere Menschen investierst. Vielleicht ist es dran, dass du eine solche Gruppe startest, um andere im Glauben zu begleiten. Vielleicht sagst du, aber mir ist nicht so wohl in einer so großen Gruppe. Dann such dir ein paar wenige Menschen, mit denen du unterwegs sein kannst. Wir brauchen geistliche Väter und Mütter. Wir brauchen auch ältere Geschwister. Und wenn du schon jugendlich bist im Glauben, dann überleg dir, wo sind andere Geschwister von mir, die jünger sind im Glauben. Ich kann mich in ihnen investieren. Ich kann ihnen helfen zu wachsen. Denk nicht nur, wie kann ich geistlich wachsen, sondern das, was du empfängst von Gott, kannst du weitergeben. Wie alt bist du wirklich? Wie alt bist du geistlich? Es ist okay, Kind im Glauben zu sein. Es ist okay, aber wisst ihr, im Biologischen, wenn ein Kind mit 2 Jahren nicht mehr wächst, wenn ein Kind mit 2 Jahren nicht angefangen hat zu reden, dann machen sich die Eltern Sorgen. Dann stimmt was nicht, dann machen wir Abklärung, wir gehen zum Arzt, Untersuchung, was ist mit diesem Kind los, warum stagniert die Entwicklung von diesem Kind. Und so ist auch im Glauben, wenn du merkst, ich wachse nicht, dann mache ich mir Sorgen um dich, dann ist es wichtig, dass es nicht einfach dein Problem ist, sondern das ist unser Problem von der geistlichen Familie. Und die Frage ist, wenn du so das vergangene Jahr anschaust, Was kannst du sagen, bist du im Glauben gewachsen? Erlebst du Wachstum in deinem Leben? Und wisst ihr, es ist interessant, gerade durch Schwierigkeiten wachsen wir am meisten. Viele von euch haben eine schwere Zeit durchgemacht, oder? Durch Krankheit, durch Verlust, durch Schwierigkeiten, Isolation zum Teil. Und ich glaube, viele sind gewachsen. Die Frage ist, in welchem Bereich bist du weitergekommen? In welchem Bereich bist du gewachsen? Und wenn du nicht gewachsen bist, dann ist die Frage, was fällt dir? Was fällt dir? Vielleicht fällt dir das Eingebettetsein in einer kleinen Familie. Vielleicht fällt dir der geistliche Schutz, die richtige Nahrung, damit du dich gesund entwickeln kannst. Deshalb lass es zu, dass Gott dich mit einer geistlichen Familie beschenkt. Integriere dich in eine kleinere Gruppe. Und wenn du im Glauben gewachsen bist, werde ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter, ein geistlicher Bruder, eine geistliche Schwester, die sich in anderen investiert. Gemeinsam können wir im Glauben wachsen. Es ist kein Solo-Projekt, sondern gemeinsam. Und es ist so gut, dass wir die Freiheit haben. Wir können wieder zusammenkommen. Wir können Gemeinschaft pflegen. Wir können zusammen sein. im Glauben wachsen, bis wir zu voller Erkenntnis von Jesus Christus gelangen, zu vollen geistlichen Reife. Darum geht's. Und wir dürfen heute auch das Abendmahl feiern. Und das ist ein Familienessen. Wenn du sagen kannst, ich gehöre auch zu dieser Familie von Gott, ich bin auch vom Neuen geboren, dann bist du eingeladen, anschließend rechts und links das Abendmahl zu nehmen. Das ist ein Zeichen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir aus der Vergebung leben, dass wir so dankbar sind für das, was Jesus für uns getan hat. Und ich möchte dazu noch einen Text lesen. Es heißt im Römer 5, ab Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir Jesus durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Denn wir, wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir waren Feinde Gottes, aber durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz, durften wir versöhnt werden, durften wir zu Kinder Gottes, zu Teil der Familie Gottes werden. Ist das nicht ein Grund zum uns freuen, zum Feiern? Und vielleicht denkst du, oh, ich fühle mich nicht würdig, ich fühle mich dreckig, ich fühle mich, weiß ich was, beladen, wie diese Mauer zwischen mir und Gott. Dann sagt uns Johannes, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Aber wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für ein Angebot. Wir dürfen zu Jesus kommen, so wie wir sind. Seine Reinigung empfangen durch sein Blut. Und dann dürfen wir voller Zuversicht zum Gnadenthron Gottes kommen, das Abendmahl feiern. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen und Gott danken, dass uns diese Familie geschenkt worden ist, diese Möglichkeit. Danke, Vater im Himmel, durch Jesus Christus, dass du uns vom Neuen geboren hast, aus Wasser und Geist. Danke, dass du uns hineingestellt hast in einer geistlichen Familie und dass du, ja, dass du willst, dass wir geistlich wachsen. Wir kommen zu dir, Herr. Und wir sagen dir, wir brauchen dich. Wir brauchen auch einander. Bitte dich um Heilung und Wiederherstellung dort, wo wir stehen geblieben sind. Dort, wo wir Verletzungen haben, dort, wo etwas nicht gut ist in unserem Leben. Bitte dich, dass wir als Familie noch näher zusammen können, zusammenwachsen. Ich bitte dich, dass du heute einzelnen Menschen eine geistliche Kleinfamilie schenkst, wo sie wachsen können. Geistliche Eltern und Geschwister, die sie begleiten, dass sie nicht mehr allein sein müssen. Und ich spreche Vaterschaft und Mutterschaft aus über euch im Namen von Jesus Christus, dass ihr erlebt, wie ihr Kinder im Glauben zeugen könnt und wie ihr sie begleiten könnt bis zur Reife. Spreche aus, dass wir ein Ort werden, wo Babys im Glauben wachsen dürfen bis im Jugendalter und bis sie erwachsen werden im Glauben. Und die Babysterblichkeit im Geist soll aufhören. Vergib uns, Herr, wo wir die Babys nicht aufgenommen haben, nicht integriert haben. Hilf uns, das besser zu machen. Danke, Jesus, dass wir mit unseren Sünden zu dir dürfen. Danke für deine Vergebung, für deine Reinigung durch dein Blut. Und ich bete, dass du heute, Jesus, Menschen rettest. Vater, zieh du Menschen zu dir. Wenn du heute seine Stimme hörst, verstockt dein Herz nicht. Der Vater ruft dich nach Hause. Der Vater lädt dich ein, mit offenen Armen, so wie du bist, darfst du zu ihm kommen. Komm zum Vater. Erlebe diese geistliche Neugeburt. Komm. Wenn du das willst, darfst du anschließend auch zum Kreuz kommen, dass wir für dich beten, dass wir dir die Hände auflegen, dass Jesus in dein Leben kommt, dass der Heilige Geist in dein Leben kommt und dass du ein neues Leben erfährst in der Freiheit, in der Reinigung, ein neues Leben durch Jesus Christus. Danke, Jesus, dass es möglich ist, dass heute noch Menschen vom Neuen geboren werden. Du hast sogar gesagt, Menschen, die dich gar nicht gesucht haben, du lässt dich von ihnen finden. Menschen, die nicht nach dir gefragt haben, denen antwortest du und sagst, hier bin ich, hier bin ich. Was für ein Vater du bist. Was für ein Vater. Heiliger Geist, berühre du Herzen jetzt. Und wenn du spürst, dass dein Herz schneller schlägt, dass wenn du spürst, es passiert etwas mit mir, dann weigere dich nicht. Komm, versöhne dich mit Gott, damit du ein Kind Gottes werden kannst. Danke, Herr. Heute ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag der Erlösung. Danke, dass wir miteinander als Familie das Abendmahl feiern dürfen. Amen.